herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir reden über die Höhen, wir reden über die Tiefen, die wir selber als Patienten erlebt haben. Und ab und zu holen wir uns auch Gäste dazu für Bereiche, in denen die wir nicht so erlebt haben. Wir lachen auch mal. Es gibt auch lustige Sachen bei uns. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Genau, wir lachen auch mal.
Wir lachen ja auch viel, ziemlich viel.
Genau. Ja. Jetzt muss ich das Lachen allerdings einstellen, wenn es um die heutige Folge geht. Denn ich möchte ganz bewusst meine Triggerwarnung aussprechen. Und das haben wir in fast 70 Folgen eigentlich noch nie gemacht.
Nee.
Kurze Begründung, warum? Wir haben uns so ein bisschen durchs World Wide Web recherchiert. Und zwar war der Aufhänger dazu unsere True Crime Folge mit Dana. Und wir wollten uns ein bisschen mit Krebsskandalen beschäftigen, die durch die Presse gingen. Und viele gehen zu Lasten von Patienten. Und wenn euch das zu nahe geht oder ihr in aktueller Therapie seid, empfehlen wir hier einfach an dieser Stelle nicht weiterzuhören oder zu einem anderen Zeitpunkt nochmal einzuschalten. Wir vergleichen heute zwei Fälle miteinander. In einem Fall geht es um Wunderheiler, weil wir an vielen Stellen schon mal auf diese Phänomene angesprochen haben und beziehen uns hier auch auf Gerichtsurteile. Und in einem anderen Fall beziehen wir uns auf einen Komplott zwischen Pharmaärzten, Onkologen aus dem Fall aus dem Jahr 2015. Der Fall heißt die Krebsmafia. Und legen heute mal diese beiden Fälle gegeneinander.
Und alles so drumherum, was wir darüber denken und gehört haben und selber erfahren haben.
Mit Zeitnotes.
Wäre ja sonst nicht.
Wäre ja sonst dann wirklich ein True Crime Podcast. Ja, aber also man muss schon sagen, also die Fälle hatten schon in der Recherche in sich, weil einem das schon ziemlich nahe ist. Ne? Also man ist immer noch so der Ausgelieferte, also in der Rolle eines Ausgelieferten oder scheinbar Ausgelieferten Patienten, und das stimmt einen erstmal, macht einem erstmal kein schönes Gefühl.
Ja, ich glaube, was ja auch so getriggert hat, das war diese Folge mit der Dana, True Crime Folge, die echte, die wir sozusagen gemacht haben. Und dann fängt man halt an, darüber nachzudenken und sagt so, ja, stimmt, wir hatten ja schon so viel in die Richtung, ne? Als wir diese Wunderheiler Folge gemacht haben, die hat mich so wütend gemacht. Mhm. Also muss ich ganz ehrlich, da kriege ich immer noch Bauchweh. Und wenn ich das über alles das nachdenke, denkst du, ja, es macht Sinn, dass man auch mehr darüber spricht, weil es immer, ich denke ja immer so an das Gute im Menschen. Mhm. Aber wenn ich solche Fälle höre, dann denkst du, nee, es gibt wirklich Leute, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich kann da nichts Gutes sehen.
Ja, also ich meine, letztendlich, es muss ja nicht immer Krebs sein, ne? Also bei allen Skandalen, die man denkt, besonders die eben wirtschaftlich Motive sind, davon ist jetzt bei beiden Fällen auch einfach auszugehen, die wir heute vorstellen, da wird einem schon so ganz schwummerig, ne? Also, aber du hast vollkommen recht, also bei mir war es auch so, wir haben jetzt mit Dana mehr so Dinge besprochen, die nicht an die nicht genug an die Öffentlichkeit gekommen sind. Das sind so Einzelschicksale, die hatten irgendwie keine Bühne, keine Plattform, und wir haben uns einfach dafür interessiert, worüber wird denn in der Presse, was ist denn so pressereif gewesen? Das sind ja solche Skandale zum Teil gewesen im Zusammenhang mit der Erkrankung Krebs, also worüber wurde berichtet, und wir sind fündig geworden.
Ja. So, dann schieß mal los. Hier, der erste Fall.
Der erste Fall ist von...
Da du so gut recherchiert hast. Die Recherche und Archiv Paula Ellerbrock.
Vielen Dank, danke. Die Quellenangaben dazu, die reichen wir euch natürlich in den Shownotes nach. Also nochmal zum Nachlesen oder herumlesen. Denn wir werden hier in unseren eigenen Worten davon berichten. Aber wer nochmal die Artikel lesen möchte, verweise ich ganz kurz dazu. Fall Nummer 1 handelt von Klaus R. Dieser Fall ist von 2016, das entsprechende Gerichtsurteil ist von 2019. Der Fall ist also nicht allzu alt, findet in Deutschland, hat das Ganze stattgefunden und genau, in den Behandlungszimmern dieser Republik. Klaus R., mit wem haben wir es da zu tun? Der Klaus. Der Klaus wurde bekannt, dass er Krebspatienten mit einem angeblichen Wundermittel behandelt hat. Es ist aufgefallen, weil 3 Menschen innerhalb von kurzer Zeit starben und man das auf die Behandlung aus seinem Haus zurückgeführt hat. Klaus R. ist kein Arzt. Klaus R. ist Heilpraktiker und in dieser Rolle musste er sich vor Gericht auch verantworten.
Ja, das ist ja an sich erstmal eh schon umstritten. Ne? Das ist ja nicht geschützt, dieser Begriff Heilpraktiker. Damit fängt es ja schon mal an, ne?
Ganz genau. Also wir kommen später nochmal auf seine Vita zurück. Also wir möchten hier an dieser Stelle auch nicht fingerzeigend auf die Heilpraktiker, den Finger nicht auf die Heilpraktiker zeigen. Aber in diesem Zusammenhang spielt das natürlich eine entscheidende Rolle, weil er seine Kompetenz an der einen oder anderen Stelle überschritten hat. Gut, also Klaus R. ist Betreiber eines biologischen Krebszentrums Bracht am Niederrhein. Und warb erstmal auf seiner Homepage, die er aus Werbezwecken eben hatte, wie man das halt so hat, für Methoden, ja, wie alternative Krebsbehandlung, Therapiemöglichkeit auf biologischer Basis. Und er warb damit, dass eine Krebstherapie frei von chemischen Giften möglich sei. Das ist ja erstmal etwas, wo viele Leute drauf anspringen, ne? Also gerade so im Zuge ihrer Verzweiflung.
Und gerade weil du natürlich, ich meine, Chemo ist ja auch sehr umstritten, ne? Also viele sagen, oh, das ist doch Gift und so, was machst du mit deinem Körper? Und ich beobachte das bei vielen Menschen, das ist letztendlich bei mir auch, dass man natürlich auch guckt, was gibt's denn so als Alternativen oder was kann man denn, also jetzt nicht zur Chemo bei mir, aber was kann man unterstützend denn noch machen, ne, oder Gesundheit, biologisch und auf natürlicher Basis, ne, weil man ja so viel Chemie schon in sich reinpumpt. Und wenn es dann natürlich eine Alternative gibt, sagt, ach guck mal, das ist alles komplett natürlich, hört sich ja erstmal an sich ganz gut an, ne?
Genau, also man muss ja davon ausgehen, wir wissen heute natürlich, was Komplementärmedizin ist, was Alternativmedizin ist, aber im Zeitpunkt vielleicht einer Diagnose eines freien Falls und einer Recherche im Internet weiß man das vielleicht nicht und klammert sich so im Zuge dieser Verzweiflung natürlich an solche Heilversprechen. Genau, Klaus R. ist 61 Jahre alt im Jahr 2016 und ihm wird fahrlässige Tötung in 3 Fällen und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz vorgeworfen. So. Innerhalb von 4 Tagen starben 3 Patienten, die von Klaus R. behandelt worden waren. Das waren Patienten aus Belgien und den Niederlanden, die am selben Tag zur Therapie im Krebszentrum gewesen sind und im Anschluss ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 3 Niederländer und die Belgierin sind mit der Substanz, und jetzt muss ich kurz auf den Zettel gucken, 3-Bromopyruvat, kurz 3-BP, behandelt worden. So, auf seiner Homepage warb der damals 58-Jährige, Entschuldigung, das Präparat als das aktuell beste Präparat zur Tumorbehandlung. Sie soll effektiver als das heutige Chemotherapeutikum sein, nicht toxisch für gesunde Zellen und das alles für einen Schnapper von 9.900 € für eine 10-wöchige Therapie.
Gab es einen Rabattcode oder so? So ja. Eigentlich hätten sie 1.800 €, aber bei mir heute mit dem Rabattcode 999.
Ja. Ja, das ist eigentlich krass, ne? Dass mit so einem Heilversprechen geworben wird und auf welcher Grundlage. Und soll ich dir mal einen Fun-Fact erzählen, also wenn es nicht so tragisch wäre? Aus seiner Homepage stand ja frei von chemischen Giften. Was ist denn 3-BP? Das wächst ja nicht in der Natur. Das ist eine industriell hergestellte Säure.
Das sagt mir nichts. Erklär's. Ja.
Also damit ist eigentlich schon alles aus meinem medizinischen Fundus erschöpft. Also es ist jetzt kein Mistelpräparat oder so. Ne? Also es ist schon eine Säure. Man hatte, Pilotstudien will ich nicht sagen, weil es gab noch keine Studien zu diesem Medikament. Aber man hat sehr wohl daran getestet, weil er auf den Stoffwechsel von Tumoren reagierte.
Okay.
Die Skandale in diesem Fall rührten daher, dass die Patienten gar nicht an ihrem Krebsleiden verstorben sind. Also man kann in diesem Fall tatsächlich nicht wie so oft eigentlich sagen, ja Mensch, die waren aber so stark schon metastasiert, da hätte jetzt auch eine Chemotherapie nichts mehr gebracht. Ja, also so sprechen sich ja viele Leute frei. Aber in diesem Fall geht es ja wirklich darum, dass die nicht an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben sind, sondern das Mittel wirkt auf den Stoffwechsel von Tumoren. Ja, also es sind Forschungen angetrieben worden, die aber nicht als Studie deklariert waren. Aber gleichwohl wirkt dieses Mittel, diese Säure, die man da ja intravenös bekommen hat, toxisch. Und genau das ist ja passiert.
Darf der das überhaupt intravenös verabreichen?
Also, es ist
also
so,
als was ist das klassifiziert? Weiß ich gar nicht. Sorry, dich jetzt an Löcher. Nein, aber du bist gut, ja die mit der guten Recherche.
Nee, das, also so ganz genau kann ich das nicht sagen. Aber das Auffällige ist ja einfach, dass viele Belgier oder Holländer zu Patienten in seiner Praxis gezählt haben. Warum? Weil in zumindest 2016 war das so, dort Heilpraktiker nicht invasiv handeln durften. Also sie durften keine Infusionen zum Beispiel vergeben. Das ist bei uns aber nicht so. Also hier ist das Gesetz ein bisschen, die Gesetzeslage ein bisschen, ich möchte sagen, lockerer, was das angeht. Genau, also da werden Infusionen bei uns beim Heilpraktiker gegeben. In den Benelux-Ländern ist es mehr so in eine homöopathische Richtung und Richtung Psychotherapie. So muss man sich das vorstellen, was so Heilpraktikertum angeht.
Und deswegen kommen die alle rüber nach Deutschland.
Genau. Ja. Und wahrscheinlich, also man muss es einfach sagen, den Schritt, einen juristischen Fall draus zu machen, ist natürlich trotzdem wegen Grenzen und Sprachen und verschiedenen juristischen Systemen doch noch mal schwieriger gewesen. Man weiß also nicht, wie viel, also man weiß nicht, ob es der Einzige war, der Klaus R., der das getan hat, wie lange sich solche Menschen auch in Sicherheit gewogen haben, diesen wirtschaftlichen Gewinn einfach auf Kosten von der Gesundheit anderer Leute zu machen. Genau. Also, man muss es einfach sagen, in diesem Fall mit dem 3-BP-Mittel, man hat ja schon die Vermutung gehabt, ja, dass es wirken könnte auf den Zellstoffwechsel von Tumoren. Das ist ja nicht nur ein Ansatz des Heilpraktikers Klaus R., sondern es forschen natürlich auch viele und Studien laufen auch in diese Richtung, die einfach diesen auf einen Zellstoffwechsel anpeilen. So wirkt ja letztendlich auch unsere Chemotherapie. Also sie wirkt auf sich schnell teilende Zellen. Man versucht das schon zu nutzen. Das Tragische an dieser Sache ist, dass die ja gar nicht zu diesen 10-wöchigen Krebsbehandlungen gekommen sind, weil viele nach den ersten 2 Infusionen bereits verstorben sind. Also so toxisch wirkte das Mittel. Genau, also die sind sehr benommen gewesen. Also es wirkte einfach auf die Benommenheit und sind dann recht schnell,
Was sagt der denn so ein Mensch in dem Fall? Was war denn seine Argumentation? Also wenn es ganz eindeutig war, dass die an diesem Mittel gestorben sind.
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also er versucht sich natürlich herauszureden. Es gibt ja auch die, oh Gott, jetzt lass mich lügen, es gibt ja auch einen Fachverband für Heilpraktiker, das genau gelistet, wie weit die Kompetenz eines Heilpraktikers gehen darf. Klaus R. hat dieser Kompetenz hat diese Kompetenz einfach überschritten, weil er natürlich ein Medikament verschrieben hat, von dem es keine Studienlage gibt, von dem man gar nicht weiß, wie kann das oder wie darf das dosiert werden. Am Ende wurden natürlich auch solche Details verhandelt, wie mit welcher Waage hat er das gemacht, also sind sie toxisch verstorben, weil sie vielleicht überdosiert waren, wenn es natürlich kein Regularium gibt, wie hoch eine Dosis sein darf. Es ist natürlich schwer zu bemessen. Also die Richterin im Gerichtssaal hat zum Beispiel mit seiner Waage versucht, mit einem Äquivalent, also sie haben geguckt, ob die Waage geeicht ist, ja, also so zum Beispiel, die haben damit Kochsalz versucht zu wiegen, also klar, die Waage war geeicht, aber da sie nur 2 Nachkommastellen hatte, also 2 Nachkommastellen, war sie natürlich auch gar nicht geeignet und nirgendwo war festgehalten, was ist denn so die richtige Mischung? Natürlich, wenn es da keine gesundheitliche Grundlage für gab oder keine Leitlinien, also es war im Prinzip ein Pi mal Daumen verschreiben, ne? Also das ist Ja. Das ist eigentlich so wahnsinnig hoch. Er wurde auch befragt, und das finde ich so spannend, ob er über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt wurde. Und da wurde festgestellt, ja, aber wahrscheinlich wurde das nicht ausreichend dokumentiert. Außerdem ist es so passiert, dass viele Patienten sich schon benommen gefühlt haben nach der ersten Dosis. Die Patientin ist von ihrem Mann zur Praxis gebracht worden. Er hat sich aber verabschiedet und gesagt, bis morgen. Dazu ist es aber gar nicht mehr gekommen, weil die Patientin ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Also er hat sich da wahrscheinlich einfach gut aus der Verantwortung gezogen. Also ich finde das, genau. Genau. Die Frage ist natürlich auch, woher bezieht man so ein Pulver, ne? Also als Heilpraktiker. Woher kam das? Also das ist natürlich jetzt so später nicht mehr gut nachzuvollziehen, aber auch solche Ansätze hat natürlich wurden ermittelt. Ja, also woher wurde das Pulver bezogen? War das eigentlich sauber? War das ein Schwarzmarktprodukt? Also das ist natürlich so eine Nische, in der er sich bewegt hat. Und es gab bis auf diese drei Fälle angeblich keine anderen Zwischenfälle. Aber das sei einfach mal, ja gut, wir lassen hier ja Raum für Spekulationen. Wir sind nicht die Staatsanwaltschaft. Also es ist schon echt, echt Wahnsinn.
Wahnsinn. Das macht mich wütend. Das macht mich einfach nur wütend. Weil einfach so fahrlässig mit, ne, also ich denke immer, weißt du, wir sind so ausgeliefert. Gut, was heißt ausgeliefert? Ne? Die haben sich jetzt ja selber dazu entschieden, zu diesem Heilpraktiker zu gehen. Aber der sagt dann wahrscheinlich, ne, wenn du neu in dem Gebiet bist, sagt er, ja, das sind neueste Studien und so, sie können sich da und zeigt da vielleicht irgendwelche Sachen, so stelle ich mir das jetzt in meinen wilden Träumen vor, zeigt da irgendwelche Sachen und du vertraust vielleicht dann und sagst so, naja, wenn die Studien das ja auch belegen und so, der hat eine super Erfolgsquote, was weiß ich, was der denen erzählt oder so, und dann tut es mir einfach so wahnsinnig leid, dass der einfach da Menschen vergiftet, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ne?
Ja, und das ohne Skrupel irgendwo, ne? Also das muss man einfach mal sagen.
Also hat er wohl bis zum Schluss noch selber dran geglaubt?
Ja.
Das frage ich mich, dass er, ja?
Ja, also er hat bis zum Schluss gesagt, er sei im Recht, ja? Obwohl einfach so viele Themen dagegen sprechen. Also er propagiert einen biologischen Stoff, ja, also frei von chemischen Giften, aber es war nun mal ein intravenös verabreichtes chemisches Präparat unbekannter Herkunft, das muss man einfach sagen. Und ja, wie gesagt, ne, also dieser Ansatz, die Energieproduktion von Krebszellen zu hemmen, den Ansatz kennst du ja auch aus Ernährungsansätzen, ne? Weiß man ja, also
ja, klar.
Krebszellen mögen keine Himbeeren, ne? Also es kommt schon, es schwirrt schon immer mit, also es macht es als Betroffener so leicht, diese Phrasen zu glauben, weil man sie eben auch schon irgendwie aus anderen Ansätzen kennt. Aber es ist natürlich irgendwie ein Skrupel. Also ich sag mal so, wir sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir nun auch sagen, okay, was kann man jetzt tun in solchen Fällen? Also wie kann ich solche Schindluder aufdecken? Wir sind da ehrlich, wir wissen es auch nicht. Aber wichtig ist natürlich zu sagen, also wenn euch was verabreicht wird, ja, von dem ihr nicht wisst, was es ist, nehmt euch Bedenkzeit. Also ihr müsst nicht irgendwie Verträge unterzeichnen. Also ich meine, ganz ehrlich, Klaus, er hat ein Krebstumorzentrum, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich meine, du bist doch auch, wir sind doch zu unseren Onkologen gegangen, hast doch auch keine Ahnung, was da drin ist. Ne? Also du kriegst von Aufklärung und so, aber im Endeffekt...
Ja, stimmt. Wenn man jetzt so den zweiten Fall, den wir haben, im Hinterkopf haben, dann ist es richtig. Aber es ist natürlich so, wenn man einen Heilpraktiker besucht, ist es schon mal wichtig, lasst euch zu nichts nötigen, nichts unterschreiben, nichts sofort bezahlen. Lasst euch das durch den Kopf gehen, lasst euch nochmal erklären, warum es plausibel ist, so eine Therapie zu machen. Lest das nach, lest Erfahrungsberichte von anderen Patienten, seriöser Quellen und Herkunft. Lasst euch die Herkunft der der Präparate zeigen, also sagen, ja, belegen.
Ja.
Ja, aber es sind, aber, ne, was kann man tun? Ne, ja, genau so. Aber ich, lasst also, euch Nebenwirkungen erzählen. Ne? Also, ja. Also Schwurbler, sage ich jetzt mal, die sagen ja auch, dass es so, dass alles so nebenwirkungsfrei ist, weil das natürlich ein Hauptargument ist, warum viele auf eine Chemotherapie verzichten, ne? Wegen der Nebenwirkungen.
Ja, aber es ist ja, ich überlege gerade, ne? Es ist ja so, es gibt ja auch diese Fälle von diesen Wunderheilern, sag ich jetzt mal, die dann sagen, ja, du musst irgendwie jeden Tag das Wasser trinken oder ich leg dir die Hände auf und der Tumor schmilzt und da. Im Endeffekt ist es doch genau das Gleiche. Also, nee, es ist nicht das Gleiche. Jetzt rede ich Käse. Nein, aber es macht mich gleich wütend, das auf jeden Fall. Also es ist eigentlich sogar noch schlimmer, weil wenn dir jemand sagt, trinken Wasser oder ich leg dir die Hände auf oder wir atmen den Tumor weg, da kann man sich ja schon denken, okay, das ist jetzt mein, ne, ich versuch's jetzt mal, das ist mein letzter Strohhalm, aber okay, hört sich schon ein bisschen spooky an. Aber da, du kriegst intravenös sowas verabreicht in einem Krebszentrum, da denkst du eigentlich, ja, das ist ja schon offizieller, ne? Also ein bisschen so, das ist ja, also ich bin sprachlos, weil ne, diese Wässerchen und Salben und alles, ich meine, wir haben es selber miterlebt, wie Krebspatienten gestorben sind, die gesagt haben, sie machen keine Chemo. Und also ich sage auch nicht, dass das Allheilmittel Chemo ist, ne? Das kommt ja immer auf den Fall drauf an, aber solche Tumore, die so aggressiv sind, wo man sagt, kannst du eigentlich nur mit Chemo. Und das bricht mir auch das Herz, wenn ich sehe, dass dann Menschen sich dagegen entschieden, auf jemanden vertrauen, der dann sagt, ja, ich pendel dir den Krebs weg oder so, und dann sterben.
Also mir bricht es auch das Herz. Das ist ja der Grund, warum wir das machen, was wir machen, hier auch mit dem Podcast. Mhm. Ne? Also, dass wir ja unseren Weg oder unsere Entscheidungen zeigen und auch begründen. Und ich finde auch, keine Chemotherapie zu empfangen, ist ja auch eine Entscheidung, ja?
Naja.
Die ich vielleicht nicht treffen würde, aber es steht eine Entscheidung dahinter und das muss man respektieren. Aber ich wünsche mir, dass solche Entscheidungen erstmal aus einer Information besten Wissen und Gewissens
erfolgen. Das wollte ich gerade sagen, ja.
Und dass niemand anders ein wirtschaftliches Interesse daran hat. Das ist nämlich, und das ist ja irgendwie auch so das Dilemma, ne? Also ich finde, Heilpraktiker haben durchaus ihre Berechtigung, aber an einigen Stellen überschreiten sie einfach Kompetenzen. Es gab auch, weil das sind jetzt Fälle, die habe ich bei Stern TV mitrecherchiert, und es gab zum Beispiel auch eine Reporterin, die ist zu 10 Heilpraktikern gegangen.
Ach, das habe ich gehört.
Ja.
Und hat die sozusagen auf Herz und Nieren getestet, dass sie irgendwie so einen ganz aggressiven Tumor hat und so. Ne?
Genau, die ist nämlich mit Befunden dorthin gegangen. Und also die ist mit Befunden hingegangen, die nicht ihre eigenen waren. Das muss man halt einfach sagen. Und in diesen Befunden war ein Krebs deklariert, der war 4 mm groß, der war hormonpositiv, zu 90% sogar. Und eigentlich ein Krebs, der laut Statistik, ich sage das ganz bewusst, eine gute Heilungsoption hat mit 95%, wo man auch keine Chemotherapie verwenden würde. Ja, also auch aus schulmedizinischer Sicht ein Befund, der eigentlich die allerbesten Heilungsaussichten hat. Und trotzdem, ne, wollen wir das nicht verharmlosen, ist es Krebs und kann sich auch entwickeln und mutieren. Jedenfalls ist sie mit ihrem diesem Befund.
Also man brauchte operativ.
Genau, ihre Frage war, muss der Tumor operiert werden? Das war so die konkrete Frage. Und jetzt 10 Praxen aufgesucht und von sehr seriösen Heilpraktikern, also die gibt es auch an dieser Stelle. Ich bin ja damals auch genau an solche guten Leute geraten. Die haben gesagt, wenn sie das Ganze überleben wollen, dann gehen sie und machen sie die Operation bitte. Die kannten sich aus, aber man muss es ja einfach so sagen, ne? Krebs ist nicht ganz gleich Krebs. Und wie soll man von jemandem, der eine Heilpraktiker-Ausbildung, das ist eben auch kein Onkologe, ne? Also was für Merkmale gibt es schon allein beim Krebs, Brustkrebs gibt es so viele Unterarten, also verschiedene Art. Die kaum miteinander vergleichbar sind, ja, auch so von den Substanzen und den Mitteln.
Es gibt aber diese Heilpraktiker, die halt so gut sich auskennen, auch der Schulmedizin, dass sie eben das raten können. Also das finde ich ja, das finde ich genauso umgekehrt in der Schulmedizin so wichtig, dass mein Onkologe sich auch in alternativen Methoden auskennt.
Genau, also wie heißt es so schön im Abschlusswort zu Klaus R., um diesen Fall einfach mal ad acta zu legen vielleicht. Heilpraktiker ist kein Ausbildungsberuf. Es gibt keine rechtsverbindliche Berufsordnung und keine staatliche Aufsicht über die Qualität der Ausbildung. Geprüft wird schulmedizinisches Wissen, nicht aber Wissen zu späteren Therapiegebieten. Zum Krebsspezialisten können Heilpraktiker sich selbst ernennen. Aber Wahnsinn. Sie müssen in jedem Fall Infektionen und lebensbedrohliche Zustände erkennen und den Arzt rufen.
Was der aber auch nicht gemacht hat.
Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Also er hat ja ganz viele Sachen nicht gemacht. Also was ist da, hat er so viel vorzuwerfen in dieser Propaganda? Da stecken ja so viel, also von der moralischen Abartigkeit mal abgesehen, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, weißt du, er hat so viele Fehler begangen, ne? Also etwas chemisch als nicht chemisch deklariert, er hat irgendein Pulver besorgt und es einfach als Infusion gegeben, er hat Heilversprechen getätigt, ja, auf keiner Grundlage, die es irgendwo gibt, auf keiner Untersuchung. Aber ich frage mich ehrlich, naja, vielleicht ist es ja auch so Raum für Spekulationen, ne? Der wohnte irgendwie in so einer popeligen 50 Quadratmeter Wohnung, fuhr so ein 10 Jahre altes Auto. Also es sah jetzt nicht so aus, als hätte er sich zumindest offensichtlich damit bereichert. Also es ist absolut, absolut seltsam. Also hier ist es zum Beispiel auch so in Deutschland, das wusste ich auch nicht, dass Heilpraktiker keine verschreibungspflichtigen Arzneien verschreiben dürfen, allerdings natürlich alternative Mittel. Und es steht dir als Patient frei, diese Mittel anzunehmen oder eben nicht, nachdem du ausreichend aufgeklärt worden bist. Und ich frage mich einfach, ob es nicht Zeit ist da für eine Reform und appelliere da einfach an den Berufsverband, weil das ist natürlich Tür und Tor offen lässt für Scharlatanie oder eben, weiß ich nicht, auch wirtschaftlichen Interesse, sich vielleicht daran zu bereichern. Also es gibt ja, soweit ich das verstanden habe, nicht so ein, also er erwirbt das Pulver, nicht er, ne, also jemand erwirbt das Pulver in der Apotheke für 1 Euro und dann darf ich, weil mir das freisteht, das für 400.000 jemandem injizieren oder wie. Also weißt du, es gibt ja keine Norm einfach.
Ja, ist ja auch schwierig, ist ja ein riesengroßes Gebiet, ne? Und aber was du ganz wichtig sagst, was ich, ne, ich sag, ich respektiere es auch, und wenn es mir in manchen Fällen auch wirklich, wirklich schwer gefallen ist, aber ich respektiere das, dass jeder da seine eigene Entscheidung trifft. Aber du hast was ganz Wichtiges gesagt, dass es so wichtig ist, dass es eine aufgeklärte Entscheidung ist. Also, dass man wirklich, und da überlege ich, wo kann man denn da ansetzen, weil, also das ist ja so ein breites Feld, weißt du, dann kommt halt einer daher und ich finde, das ist ein Fass ohne Boden, weißt du, wo fängt das an, wo hört das auf? Schwierig. So, aber dann schließen wir den Fall jetzt mal ab.
Ja, vielleicht auch noch mal so eine kleine Vermutung, weil sonst, ne, also ja. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen. Vielleicht war das ja gar nicht so ein finanzieller, also wahrscheinlich auch, aber man hätte ja ganz andere Preise verlangen können, sage ich jetzt mal, wenn das nicht so, also mein Karma-Konto ist jetzt im Dispo, ne? Ich überziehe das jetzt
noch ein bisschen. Hau rein,
Also einfach mal so in die Tüte laut gedacht, ne? Er hätte ja, wenn er richtig arschig gewesen wäre, ja, die Dosierung, er hätte jetzt gesagt, Mensch, ist jetzt dreimal schief gegangen, ups. Ich nehme die Dosierung mal ein bisschen runter, die Patienten versterben an den Folgen, ich verdiene ja trotzdem das Geld. Das hat er nicht gemacht.
Ja, weil er wahrscheinlich längst verhaftet worden war, oder?
Ja, aber er muss ja dieses Krebstherapiezentrum ja irgendwie gegründet haben. Also das hat er nämlich,
da will ich gar nicht drüber nachdenken.
Genau, also er muss ja schon länger tätig gewesen sein. Das Krebstherapiezentrum ist nicht in dieser Zeit entstanden. So. Und, hier, 2014 hat er begonnen. Die Fälle sind von 2015, 16. Also er sagt, er hat täglich 4 bis 5 Patienten gehabt. Also er wird schon einen Durchlauf da gehabt haben, sage ich jetzt mal, in seiner Praxis.
Aber die haben nicht dieses Zeug bekommen?
Das ist unklar. Dazu kann ich mich nicht äußern. Aber jedenfalls, ne, wäre das jetzt reine Habgier, das Motiv, hätte er es ja so lösen können, dass es nicht unbedingt unmittelbar aufgefallen wäre. So. Ich frage mich einfach, was für Motive könnten das noch sein? Also außer Habgier. Wie kann man so ich denke mir immer, wie kann man so skrupellos sein? Kann das nur auf einer Skrupellosigkeit und Geldgier basieren? Also ich kenne viele Leute, die gerne viel Geld hätten, aber die gehen nicht über Leichen, weißt du, und schon gar nicht aus so Hilfsbedürftigen. Und es steht hier noch, dass er sich im Internet im Kittel fotografiert hat lassen und mit einem Stethoskop. Also wie ein Arzt, obwohl er ja gar kein Arzt ist. Ja? Weißt du, was der war? Der war Werkzeugmacher.
Hm.
Der hat Medizintechnik studiert eigentlich und hat danach so Medizingeräte verkauft. Und also so ein, was soll ich sagen, so nicht unbedingt der Gauner, ja, also wie man ihn vielleicht erwarten würde.
Ja, also er erinnert mich an einen anderen.
Aber schon eine Tendenz zur Selbstdarstellung, würde ich sagen. Also vielleicht war eben das, also ich denke mir immer, das muss ja irgendwie nochmal eine Ursache haben, warum man so skrupellos ist. Es kann ja nicht reine Geldgier sein.
Nee. Da gibt man aber vom Ansatz her erinnert es mich sehr an diesen Menschen, die Erde ist eine Scheibe und Chemo heilt Krebs. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Ich will es gar nicht zitieren groß. Das habe ich ungefähr von 800 Leuten zugeschickt bekommen damals. Also, so, Fall 2.
Wahrscheinlich müssen wir mal gucken, ob wir den überhaupt schaffen, weil Fall 2 ist noch ein bisschen komplizierter, ehrlich gesagt. Wir versuchen ihn kurz zu halten. Wir müssen da ja nicht in allen Details reingehen, aber wir gehen mal in diesen Fall 2 rein. Fall 2 heißt die Krebsmafia. Dieser Fall ist von 2015 und spielt. Schön wär's. Und der Austragungsort dieses Falles ist Hamburg, also eigentlich meine Stadt. Und wir fangen vielleicht mal mit den Interakteuren an.
Ja.
Okay. Also, die Protagonisten dieses Spektakels, das ist ein Pharmahändler. Das ist Person Nummer 1. Ja?
Erklär kurz, ein Pharmahändler ist jemand, der für verschiedene Pharma, also es ist jetzt nicht von einer Pharmafirma, so stelle ich mir das vor, sondern der mit verschiedenen Pharmafirmen die Medikamente da besorgt und an die Apotheken vertreibt.
Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung einer mehrere, aber das ist die Stelle, wo Apotheken ihre Medikamente bestellen. Und in unserem Fall sind das Krebsmedikamente. Ein Großhändler, möchte ich fast sagen, der die Apotheken mit den entsprechenden Stoffen beliefert. Und damit kommen wir zu den beiden anderen Interakteuren. Das ist nämlich Apotheker 1 und Apotheker 2. Die werden in dem Skript als der ältere Apotheker und der jüngere Apotheker gelistet, aber wir haben jetzt befunden, dass das eigentlich nicht die richtige Beschreibung ist, weil der eine ist Mitte 40 und der andere Anfang 40.
Sie sind beide jünger als ich.
Ja, sie sind beide...
Zum Zeitpunkt dieser...
Sie sind vom Alter zu nah aneinander, als dass man vom Älteren und Jüngeren sprechen möchte. Also es sind noch zwei Apotheker an Bord. Und zwar nicht die Apotheker um die Ecke, sondern beide sind Apotheker, die Ärztezentren versorgen und eigentlich im großen Stil mehrere Apotheken haben. Und der jüngere Apotheker, Apotheker Nummer 2, hat eine Online-Dienst-Apotheke, also so eine Versandapotheke heißt das,
genau. Ja.
Auch im großen Stil und hat auch Großkunden schon, die er beliefert mit medizinischem Bedarf, Apothekerbedarf. So. Und dann haben wir nochmal das waren die Bad Guys, also der Pharmahändler und die zwei Apotheker. Und wir haben einen Good Guy in dieser Runde und das ist ein Onkologe.
Zum Glück.
Man muss einfach sagen, hier wird ein Unwesen getrieben. Es geht um finanzielle Aspekte. Das Ganze wurde begleitet. Es gibt eine Reportage darüber. Also verlinken wir euch alles. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Und der Onkologe wird in einen finanziellen Komplott gemischt, wird dabei von Kameras begleitet. Es gibt Live-Aufnahmen, Gespräche und Verhandlungen und Deals, die da auf den Tisch und zutage kommen. Und genau.
Okay. Aber was ein glücklicher Zufall eigentlich. Ich meine, ne, es war ja eigentlich ein Zufall, dass diese Apotheker und dieser Pharma wie nennt er sich, ein Pharma, ich will Händler. Mal Vertreter sagen, Händler, genau, dass die überhaupt zu diesem Onkologen gegangen sind und zufällig der halt nicht einfach nur ein Onkologe war, der da saß, sondern eben schon vernetzt war.
Genau. Also der Onkologe war vernetzt und hat natürlich gleich Teams. Der wollte dem Ganzen auf die Schliche kommen. Er sagt, das ist in der Branche schon bekannt gewesen, solche Machenschaften, und wollte das einfach aufdecken, weil es zu dem Zeitpunkt, und das ist eigentlich essentiell, kein Schlupfloch für Korruptionen gab. Also es gab keine Rechtsgrundlage dafür. Es war einfach vollkommen klar.
Ja, es gab ein Schlupfloch.
Genau. Also dieses Schlupfloch gab, es gab keine rechtliche Grundlage, was einfach bedeutet, dass vor der Gesetzesentwurf, der schon etliche Male als Entwurf zum Beschluss vorlag, nie durchgeführt wurde. Bis dato war es also leider vollkommen legal, dass Korruptionen völlig an der Tagesordnung waren. Und das Dramatische an dieser Sache war, in diesem Fall handelt es sich um eine Korruption im onkologischen Bereich. Also klar, er ist ja Onkologe, und das hat natürlich mehrere Aspekte, weil zum einen geben die Patienten die Rezepte in der Regel nicht selber ab, also für die Chemotherapien, sondern das passiert ja intern.
Also ich habe das ja gar nicht gesehen. Oder hast du mal so ein Rezept gesehen?
Naja, mal für
Außenstehende. Das ist ja, so. wie das abläuft, ist ja eigentlich, du kommst in der Praxis an. Bei mir war das die Apotheke um die Ecke. Dann haben die gesagt, ja, die rühren jetzt die Chemo an. Dann haben die da angerufen, haben gesagt, ja, wir kommen hier gleich, wir bringen gleich das Rezept drüber. Nee, die haben das geliefert sogar. Und gesagt, ja, wir brauchen jetzt für die Frau von Korff, die ist jetzt da. So lange haben die schon mal meine Blutwerte, wenn die Blutwerte okay waren, so war das. Dann erfolgte der Anruf an die Apotheke, die haben das zusammengemischt und haben es rübergebracht und haben wahrscheinlich dieses Rezept entweder vorher geschickt bekommen oder dann im Austausch mitgenommen. Aber das ist im Endeffekt, der Patient sieht gar nichts davon. Ja. Das heißt, da könnte sonst was auch, hin und her
genau.
gehen. Ne?
Und pass auf, und das ist genau der Casus Knactus in diesem Fall. Das nennt sich auch das Pharmagold. Ja, und ich glaube, das ist auch dieses Rufschädigende, was die, viel im Raum steht, wenn man über Pharma und Ärzte und Lobbys spricht. Also Pharmagold, denn genauso lief es bei mir auch. Also normalerweise, wenn du beim normalen Arzt bist, beim Hausarzt, der muss dir das Rezept aushändigen und du selber suchst dir eine Apotheke aus, wo du hingehst. Bei Krebspatienten ist es nicht so. Also bei Krebspatienten ist es so, ja, eigentlich so, wie du das geschildert hast, ne? Also die leiten die Rezepte direkt an die Apotheken weiter und bekommen dann das fertige Chemotherapeutikum. Und genauso ist es auch. Diese Chemotherapeutika werden ja für jeden Patienten individuell hergestellt. Sie sind bumsteuer, ne? Hast du mal so eine Rechnung gesehen?
Ja, du musst ja Eigenanteil leisten.
Ja, genau.
Ja,
wobei der ja maximal gedeckelt ist. Aber,
aber da kommt auch einiges zusammen.
Also ja, es ist auf jeden Fall eine sehr teure Krankheit. Und natürlich nimmst du nicht ein Chemotherapeutikum an, sondern die Therapie geht über mehrere Monate tatsächlich auch. So, und jetzt kann man natürlich diese Chemotherapie, dieses individuelle Mittel, ja, also die Chemotherapie, die kannst du dir günstiger durch Rabatte herstellen lassen, also durch die Apotheken, und die Krankenkassen zahlen aber so einen festen Satz. Und da haben sich der Pharmahändler und die Apotheker gesagt, bums, das ist doch ein sehr gutes Schlupfloch. Da schnacken wir doch direkt mal einen Onkologen an, nämlich den, der in unserer Geschichte der Good Guy ist und sich hat begleiten lassen.
Ja.
Der hat also 700.000 bis 800.000 Patienten im Durchlauf. Wenn du da natürlich die Apotheke des Vertrauens bist und Rabatte noch heraushandeln kannst, oder, so wie unser Pharmahändler ja schon negativ aufgefallen ist, die Chemotherapeutika im Ausland, also in seinem Fall Ägypten, bezieht zu deutlich günstigeren Preisen, dann hat man natürlich Gewinnmargen, die sind einem erstmal sicher. So. Wie treffen die jetzt aufeinander?
Jetzt, ich verstehe nicht, wieso die überhaupt den Onkologen treffen.
Wie meinst du das?
Naja, also im Endeffekt, du kannst doch, wenn also dieser Pharmahändler geht nach Ägypten, holt sich da für ganz wenig Geld.
Der ist vorher damit aufgefallen, aber ob das jetzt im Zusammenhang mit dem Fall steht, lassen wir
okay,
mal
okay, aber sagen wir mal, er hat billigere Produkte, Und damit beliefert er die Apotheken, die ja diese Rezepte von den Onkologen bekommen. Mhm. Zack, Geschäft. Also wieso muss ich denn dann mir einen Onkologen überhaupt noch mit ins Boot holen? Mhm. Weil ich krieg doch eh schon von, außer ich muss sagen, okay, schick du doch mir, aber da muss ich ja nicht mit illegalen Machenschaften direkt um die Ecke kommen, wenn ich den als neuen Onkologen gewinnen möchte. Das geht mir gerade so durch. Also ich denke mir so, je mehr Leute du einweist, je größer ist ja auch die Gefahr, dass du auffliegst mit dem Ganzen.
Mhm. Deswegen, das stimmt.
Ich kann es gerade nicht so wahnsinnig so nachvollziehen. Mhm. Aber gut, dass sie es gemacht haben. Vielleicht waren sie auch so ein bisschen nicht so helle. Und deswegen sind sie vielleicht auch da mit offenen Armen in diese Falle. Nee, wie heißt das nicht? Ins offene Messer gelaufen.
So. Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Mutmaßungen an dieser Stelle, muss man einfach sagen. Ja, also ich glaube, theoretisch hast du recht. Aber ich glaube, es ist auch sehr lukrativ. Also dieser Onkologe hat zum Beispiel noch einen weiteren Standort eröffnet, wenn man da die Apotheke des Vertrauens ist. Dann ist das schon mal ganz gut. Vielleicht hatten die Apotheken vorher keinen onkologischen Schwerpunkt. Ja, also vielleicht war wirklich Habgier hier an erster Stelle und man sagt, Mensch, man will da mal den Fuß in die Tür kriegen. Und es geht natürlich auch trotzdem nochmal darum, und hier kommt eigentlich das Dilemma für den Patienten ins Spiel, je mehr, also hier wird zum Beispiel von Immunglobulis gesprochen. Die sind sehr, sehr teuer in der Krebstherapie, haben auch nicht unbedingt bei jedem Verwendung, also ich habe keine bekommen, aber wenn man die natürlich rezeptpflichtig verschreibt im großen Stil, weißt du, dann ist natürlich die Gewinnmarge da um einiges höher. Also man hätte natürlich auch nochmal so einen Deal, was geht eigentlich, was kannst du verschreiben, was geht. Denn es ist ja so, dass Onkologen ja auch gar nicht so ein oder ein anderes Budget haben als zum Beispiel ein Hausarzt. Ja, also das ist ein ganz anderer Topf und die verfügen da über viel, viel größere Mittel. Also klar kannst du, glaube ich, die Margen auch, also erst entweder hoffen, dass das andere Onkologen, also dich ganz legal an irgendwelche Krebszentren wenden, glaube ich, kannst du auch. Aber ich glaube, es war jetzt lukrativer, aus irgendeinem Grund war es lukrativer, wegen irgendwelcher Deals, den Onkologen mit ins Boot zu holen. Sie haben es auf jeden Fall gemacht. Ne?
Genau. Ja, Kamera läuft.
Kamera läuft.
Genau. Zum Glück.
Genau. Also es geht um dieses extra Geld, ja, also das verdient werden soll mit diesen Zusatzrezepten. Und jetzt trifft sich der Pharmahändler, also es gab mehrere Treffen und mehrere Deals, die gemacht worden sind. Und zwar ging es erstmal darum, ja, wie zieht man das dann auf? Also es, so ein Antikorruptionsgesetz stand schon mal im Raum, es wurde aber nicht verabschiedet, also bis dato auf jeden Fall, wo der Fall stattgefunden hat. Und man versucht jetzt also, diesen Onkologen ins Boot zu holen und ihm also finanziell auch anzulocken, von den Verschreibungen zu profitieren. Und das sind extra Honorare für Rezepte. Und das darf man das nicht. Das geht natürlich nicht. Ne? Und dann haben sie klabüstert, es muss so eine Vertragsgrundlage geben, haben sie sich hat der Pharmahändler sich überlegt. Und dann haben sie das ein bisschen wischiwaschi formuliert. Ne? Also sie haben so am Umsatz kausal beteiligen lassen. So. Und versuchten so ein bisschen diese Klauseln mit so Wischiwaschi-Formulierungen außer Kraft zu setzen, um die Staatsanwaltschaft zu verwirren. Weil Angst davor, dass sie auffliegen, hatten sie eigentlich die ganze Zeit. Sonst wäre das ja gar nicht zu diesem Komplott gekommen. So. Und dann haben sie gesagt, Mensch, es soll eine Treuhandvereinbarung geben, also die diese verdeckten Provisionen einfach verschleiern soll. Mhm. Und das wird Kickback-Zahlung genannt. Also das ist darauf fußt auch dieses ganze Gesetz, was am Ende 2016 auch verabschiedet wurde. Genau. Das Geld, ja, was der Onkologe bekommen sollte, sollte auf ein anonymes Nummernkonto einer Treuhandgesellschaft im Ausland fließen. Also im Prinzip ist es nichts anderes, als dass eine Briefkastenfirma gegründet wurde. Ne?
Eine Briefkastenfirma schön irgendwo auf den, ohne seinen auf den Namen. Cayman Islands oder Jersey oder Guernsey.
Also. Ja. Also tatsächlich verschafft das Ganze so eine gewisse Anonymität. Man kennt das ja auch aus anderen, das wird sich jetzt an, das wäre so kriminelle Machenschaften, mein Daily Business. Aber ich bin wirklich ein großer True-Crime-Fan.
merkt man gar nicht.
Frau Hellerbrock, wie kommst du jetzt aus der Nummer raus? Nein, da hört man ja immer, natürlich sind diese Briefkastenfirmen unter diesem, warum werden die gegründet? Natürlich aus Gründen der Anonymität. Also das ist ja vollkommen klar. Und genauso sollte das auch sein. Das ist jetzt also keine große Überraschung. Sie haben ihm also dieses Treuhandkonto an, oder er hat ihm dieses Treuhandkonto angeboten. Und genau, am Ende des Tages geht es darum, dass sie ihn im Handelsregister eintragen, aber es trotzdem anonym bleibt. Und das bieten sie ihm an, da eben reinzukommen. So. Jetzt denkt man sich, ja okay, anbieten kann man alles, die kennen sich nicht, was sind das für Geschäfte, in die Hand spucken und bumm, ne? Also, aber es geht noch weiter, weil jetzt an dieser Stelle kommen nämlich der jüngere und ältere Apotheker ins Spiel. So, es geht um das Kickback-Modell, in dem die beiden Apotheker involviert sind. Die haben nämlich gesagt, Mensch, lieber Onkologe, wir wollen dir das ein bisschen schmackhaft machen. Sie waren natürlich auch heiß darauf, diesen Deal zu schließen. Ja. Wir würden dir, weil du diese neue Praxis eröffnen willst, ein Darlehen geben. Von 250.000 Euro war hier die Rede. 250.000 Euro.
Ein Darlehen.
Ein Darlehen. Könnt ihr unsere Geste nicht sehen, aber wir machen dieses Anführungsschritt. Genau. Ein Darlehen soll der Fitz bekommen. Und dass er natürlich nicht zurückzahlen müsse, sondern es würde sich durch diese Rezeptsituation einfach auf Dauer irgendwie amortisieren über diese Briefkastenfirma. Und so haben die ihn im Boot. Jetzt haben sie aber überlegt, das ist ja die Staatsanwaltschaft, die ist ja gerade so ein bisschen spitz auf solche Bestechungsfälle. Wie machen wir das denn? Und da sind nämlich die
also, das ist nicht, dass man nicht denkt so, oh, das könnte vielleicht Bestechung sein. Nein, wir geben dem einfach so 250.000 Euro.
Genau,
einfach so aus
Goodwill, weil der nett ist. Genau. Also da, ja, wie lässt man jetzt dieses Geld fließen? Und deswegen haben sie das als Darlehen getan. Und wie kommen jetzt diese beiden Apotheker ins Spiel? Das ist ja hochspannend, weil man möchte ja nicht in einer Dreier-Geschäftsbeziehung offen zueinander stehen, weil dann würde man ja natürlich über die 250 Euro stoßen. Also hat man gesagt, die 250.000 Euro gibt's von dem einen Apotheker, aber die Rezepte, die bekommt der andere Apotheker. Und wie die sich untereinander auszahlen und Gewinn beteiligen, das wurde tatsächlich per Handschlag besiegelt. Die kennen sich nämlich schon, das sind urige Freunde. Und da wurde natürlich
nicht der erste krumme Deal, den sie zusammen gemacht
genau,
haben wahrscheinlich.
Du sagst es ganz genau, also so war es auch tatsächlich nicht. Also tatsächlich genau so war es auch nicht der erste krumme Deal, haben sie schon ein paar Mal gemacht. Die sind sich da einig, die schieben die Gelder dann nachher hin und her. Die lassen es erstmal ein bisschen ruhen, der eine verwaltet das über einen gewissen Zeitraum und zahlt den anderen dann in irgendeiner Form wieder aus. Genau, bestellt natürlich, wie steckt der Pharmahändler drin? Also bei ihm soll das Ganze, die ganzen Chemosubstanzen natürlich bestellt werden. Genau, so war es irgendwie auch, aber irgendwie ist das Ganze ja aufgeflogen. Das Ganze ist tatsächlich aufgeflogen, weil... muss jetzt einmal...
Da der Kamera war.
Ja, genau. Also die ganze Zeit, man muss sich das so vorstellen, das sind alles Originalaufnahmen, also von allen Deals gab es diese... genau, wir besprechen die nochmal. Ich muss hier einmal die Gesprächsprotokolle, muss ich mal kurz in die Randnotizen gucken. Jetzt bin ich gerade ein bisschen rausgekommen. Aber Fakt ist tatsächlich, wir überziehen hier schon ganz schön viel. Fakt ist, es ist natürlich aufgeflogen. Es gab einen, weil die Kamera dabei war. Und es wurde nochmal über dieses Gesetz der Korruption gesprochen und die Verhinderung von diesen Kickback-Modellen. Denn zum Ersten geht es natürlich um Patienten, die unnötigerweise vielleicht Rezepte verschrieben bekommen haben, aber auch natürlich an uns alle. Wir sind ja alle die Geschädigten, weil wir alle in die gesetzlichen Krankenkassen einzahlen, die auf diese Weise um bis zu 6 bis 20 Milliarden Euro betrogen werden. Kannst du dir vorstellen?
Ja. Aber der Patient, der diese Chemo bekommen hat, der ist aber nicht geschädigt, weil er das Produkt aus Ägypten zum Beispiel, wäre es jetzt etwas aus Ägypten gewesen.
Genau, das wissen wir nicht. Also der Pharmahändler wurde wegen dieser Ägypten-Deals gegen Verstoß des Patentrechts angeklagt. Aber nicht unbedingt, nicht unbedingt, dass es verabreicht wurde. Also man weiß nicht, ob das im Zusammenhang mit diesem Fall steht.
Ja, also ich frage mich, ob die dadurch, dass er halt preiswertere Produkte geliefert hat, ob die denn qualitativ auch schlechter waren.
Das wissen
das frage ich mich.
Das
dann
wissen
ist
wir
es
nicht.
Doppelt. Also ich sage, solange der Patient ja nicht geschädigt wird, ich meine, ich will es nicht schönreden, aber in unserem Vergleich mit dem ersten Fall ist es ja doch so, dass da Patienten halt leiden. Oder erinnere dich an diesen Puncher, der einfach die Chemo gestreckt hat.
Aus Bonn, und, ne? War der nicht aus Bonn?
Ich weiß nur, der hatte eine goldene Rutsche oder nee, eine goldene Badewanne und eine Rutsche in den Pool aus dem Badezimmer. Weißt du, da sind ja Leute gestorben, weil sie gedacht haben, sie kriegen eine Chemo und dann war es ein bisschen Kochsalzlösung mit einem vielleicht ein bisschen Chemo drin oder so. Mhm. Und das ist ja dann nochmal, also es ist alles tragisch, aber das ist ja dann noch tragischer, als wenn die Patienten eigentlich genau die gleiche Chemo bekommen wie vorher und es ist wirklich nur um das Finanzielle geht.
Ja, also aber hier in diesem Fall hoffen wir mal, gehen wir mal vom Besten aus, hätte ich was gesagt. Hier geht es tatsächlich erstmal um dieses rein finanzielle, um diesen rein finanziellen Aspekt. Also eine Sache müssen wir haben echt schon gnadenlos überzogen, aber so viel muss gesagt sein. Ich habe ja eben schon gesagt, von wann dieser Fall ist, nämlich von 2015. Und tatsächlich war es so, wie ist das? Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wie die Sache beendet wurde. Es gab ja mehrere Treffen, ja, also mit diesen vier Interakteuren. Und zu einem, ich sag mal, fünften Deal kam es dann nicht, weil natürlich dann eingegriffen wurde und auf die Gesetzeslücke hingewiesen wurde in ganz, ganz großem Stil, was auch dazu führte, dass das Gesetz am 4. Juni 2016 verabschiedet wurde. Und zwar ist das im StGB verankert, also Paragraph 299a Bestechlichkeit im Gesundheitswesen, 299b Bestechung im Gesundheitswesen und Paragraph 300 ist eine Auflistung von besonders schwerwiegenden exemplarischen Fällen, also besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr und im Gesundheitswesen. So, also dieses Gesetz gibt es. Es ist uns vielleicht auch schon mal begegnet in Sachen Rabatte, Geschenke annehmen, Fortbildungen, die bezahlt werden. Also all das muss jetzt einfach nachvollziehbar deklariert werden, beziehungsweise darf schon gar nicht mehr stattfinden. Also dieses Gesetz gibt es bis dato schon. Und es gibt es deswegen, weil natürlich solche Menschen wie der Onkologe und wie das Fernsehen sich stark machen und solche Themen aufmerksam machen. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, eieiei, puh. Aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil man sieht, dass es auch Einfluss nimmt auf Veränderungen in der Gesetzeslage in diesem Fall.
Zum Glück.
Zum Glück.
Puh. Nein, ich finde es, ich weiß, dieses Ausmaß, ich denke halt immer, also ich schaue mir das ganze Bild an und ich denke mir, Wahnsinn, was, also in was für einer Maschinerie wir da eigentlich unterwegs waren. Und was hätte eigentlich alles passieren können? Und was für ein Glück wir gehabt haben, dass wir an Menschen geraten sind, die irgendwie ehrlich waren, die ihren Beruf gewissenhaft machen und die vor allem unser Wohl, würde ich jetzt mal sagen, an erste Stelle gestellt haben.
Also ich muss es auch sagen, dass es wir sehen uns schon als Teil, ja, als interaktiven Patienten und auch als Teil eines Behandlungsteams. Ja, also wir sind ja mehr so der aktive Patient und trotzdem gibt es schwarze Schafe und trotzdem gibt es auch Patienten, die sowas zur Anzeige bringen und das ist richtig und wichtig und mutmachend und an dieser Stelle ist es vielleicht nochmal ganz gut auf Dana zu verweisen, also wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, sprecht das ab mit den Krebsgesellschaften. Also es gibt durchaus hier in Deutschland auch Fälle, Institutionen, wo man hingehen kann, wo man Hilfe erfährt.
Oder die Beratung. Sozialverbände.
Genau, oder die auch. Sozialverbände, die sollten wir hier an dieser Stelle nicht unter den Tisch kehren lassen. Und ich glaube, das ist nochmal so eine Folge zum Sacken lassen.
Und dann holen wir uns aber nochmal die Dana.
Dann holen wir uns nochmal die Dana für andere Fälle. Ja, danke, dass ihr zugehört habt.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.